Willkommen bei der Plattform. Unser Thema heute, das Regionalbündnis Stopp TTIP. Das soll heute Abend gegründet werden. Dazu ein paar Informationen vorab. Ende Juli organisierte die Radio Free FM Redaktion Mut für Protest und Partizipation im lokalen Raum. Eine Informationsveranstaltung mit Podiumsdiskussion zum Thema TTIP. TTIP steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership. Im Anschluss an diese Veranstaltung, die von einem breiten Bündnis getragen wurde, entschloss man sich, ein regionales Bündnis gegen TTIP zu schließen. Die Gründung eben dieses Bündnisses findet heute Abend am 11. August, also um 19 Uhr in den Ulmer Stuben statt. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ich erkläre das dann nachher. Ja, und bei mir zu Gast drei Personen. Das ist einmal die Gabi Schimmer-Göres, die Gisela Glück-Groß und der Heinrich Dübel. Hallo.
Hallo. Hallo.
Ja, dann fange ich erstmal mit einer Begriffsklärung an. Also wir haben zwar gehört, oder ich habe es vorgelesen, TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Gabi, was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, dahinter verbirgt sich ein sogenanntes Freihandelsabkommen zwischen den Ländern der EU und den USA. Es sollen die Handelsbeziehungen erleichtert werden, dadurch, dass bestimmte Handelshemmnisse wegfallen im tarifären und im nicht-tarifären Bereich.
Jetzt habe ich eine Kleinigkeit vergessen. Gabi, mir fällt es gerade ein, dass du dich mal den Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vorstellst. Das haben wir vergessen.
Ich wohne im südlichen Landkreis Neu-Ulm in Weiler, bin eine geborene Memmingerin und war 9 Jahre dort im Stadtrat. Ich bin seit fast 30 Jahren für die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei, politisch aktiv im Bereich Demokratie und Ökologie und aus diesem Grund natürlich auch bei diesem Thema stark involviert.
Ja, welche Auswirkungen, was hängt denn mit dem TTIP zusammen? Du hast es mal ganz kurz erläutert, aber ich denke was eigentlich dahinter steckt, welche Vorteile TTIP bringt, welche Nachteile, welche Gefahren.
Nun, da gibt es eine Broschüre der Bundesregierung, 10 Gründe für TTIP. Hier werden nur positive Dinge beleuchtet. Es ist ein sogenanntes kostenloses Konjunkturprogramm. Alle haben nur Vorteile, alle gewinnen, niemand verliert. Die Handelshemmnisse sollen, wie ich schon eingangs sagte, abgebaut werden, damit der Warenfluss nur intensiver vonstatten gehen kann. Wir wissen aber, Wirtschaftsgesetze sagen was anderes. Da, wo es Gewinner gibt, gibt es eben auch Verlierer. Und wenn man sich intensiver mit dem beschäftigt, was zwischenzeitlich in die Öffentlichkeit dringt, dann muss man erhebliche Zweifel haben, ob das, was als positiv dargestellt wird, sich wirklich auch positiv für die Menschen auswirkt.
Ja, welche Gefahren sind es? Also so durch die Blume höre ich jetzt, ja, es ist eine tolle, also die Bundesregierung stellt es positiv dar, die Broschüre plus 10-mal, wie ich das jetzt so rausgehört habe. Aber du hast ja so ein Bündnis schon in Memmingen gegründet. Das hat ja sicherlich irgendwelche Hintergründe, dass ihr sowas macht, die Gefahren. Wo sind denn die jetzt
eigentlich? Ja, natürlich. Zunächst haben wir die große Gefahr darin gesehen, dass dieses Abkommen mehr oder weniger im Geheimen verhandelt wird. Dass zwar 600 Vertreter der Lobbyverbände aus der Wirtschaft und Industrie beteiligt sind, aber keine Gewerkschaften, keine Nichtregierungsorganisationen, nicht die breite Öffentlichkeit und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Das war ein Hauptanliegen. In diesem Abkommen geht es um den Abbau von Handelshemmnissen, wie ich schon sagte. Das sind Zölle und andere Dinge, die im niedrigen Bereich liegen, die man ohne weiteres abschaffen könnte, ohne dass man ein Handelsabkommen mit dieser Tiefe und Breite macht. Viel eher macht Sorge, dass auch nicht tarifäre Handelshemmnisse abgebaut werden sollen, die sich dahinter verbergen, sich Standards. Wir haben in Europa hohe Standards erkämpft im Bereich des Verbraucherschutzes, im Bereich des Umweltschutzes, im Bereich des Arbeitsschutzes. Und es besteht eben jetzt die Sorge, dass im Zuge dieses Abkommens solche erreichten Standards mit amerikanischen Standards harmonisiert werden sollen. Wir haben hier zwei unterschiedliche Systeme. Europa geht ganz anders vor. Hier steht der Verbraucherschutz im Mittelpunkt und die Risikoabwägung. Und in Amerika haben wir ein weitaus niedrigeres Niveau. Da müssen Zulassungen ganz andere Dinge durchlaufen. Es kommt was Neues auf den Markt und wenn was passiert, muss der Verbraucher nachweisen, dass eben die Schädigung vom Produkt ausgeht. Das sind zwei unterschiedliche Systeme, die nach unserer Meinung gar nicht harmonisiert werden können. Es wird jetzt auch in der Öffentlichkeit gesagt, wir sollen nicht die Sorge haben, an diese Dinge geht man gar nicht heran. Aber es ist einfach so, selbst wenn die Standards nicht harmonisiert werden, wenn jeder nur die Standards des in jeweils anderen Landes anerkennt, dann wird es schwierig werden, weil dann können Firmen, die neue Produkte zulassen, dann diese Verfahren nicht mehr hier in Europa durchlaufen, sondern sie gehen dann einfach in das Land, wo es für sie einfacher ist. Also wir sehen einfach die Sorge, dass wir auch das, was die Gewerkschaften über die Jahre im Arbeitsschutz und den Arbeitnehmerrechten erstritten haben, dass das auf der Strecke bleiben könnte.
Jetzt kann man aber doch irgendwie sagen, ja, wenn du den Verbraucherschutz ansprichst, da ist ja immer so Stichwort Chlorhühnchen, das muss ich ja nicht essen. Ich meine, ich kann ja immerhin auf den Markt gehen. Aber ich habe gehört, da sind noch ganz andere Gefahren mit diesen Standards verbunden, mit diesen, ja, sage ich jetzt mal, Chlorhühnchen, mit anderen Dingen. Also da kann ich ja immer sagen, okay, das ist der verantwortungsvolle Verbraucher, der braucht das Zeug ja, schwäbisch gesagt, nicht fressen.
Stimmt. Das Chlorhühnchen ist, ich muss fast sagen, dummerweise zum Gesicht dieses Freihandelsabkommens geworden. Das ist aber nicht unbedingt der Schwerpunkt des Widerstands. Chlorhühnchen, wie Sie sagen, muss der Verbraucher nicht essen. Er kann es aber kaum erkennen, wenn keine Kennzeichnungspflicht zum Beispiel besteht. Auch keine Kennzeichnungspflicht für Gentechnik in anderen Nahrungsmitteln. Es gibt einen amerikanischen Verhandlungspartner, der sagt, was gutes Essen für einen Amerikaner ist, das muss auch gutes Essen für einen Europäer sein. Und da muss ich einfach sagen, da muss man Halt schreien. Wir können ja gar nicht unterscheiden, was gutes Essen ist, wenn die Kennzeichnungspflicht zum Beispiel eben nicht kommen soll. Das ist auch einer der Kritikpunkte. Der andere ist im chemischen Bereich. In Amerika liegt die Fleischindustrie etwas da nieder. Sie haben Absatzschwierigkeiten. Sie gleichen diesen Verlust gerade mit, ja, dadurch aus, dass sie bei der Fleischmast ein bei uns nicht zugelassenes oder nur in geringen Mengen zugelassenes Mittel Ractopamin einsetzen. Das ist sehr kritisch für den Fleischverzehr. Und wiederum, wenn es nicht gekennzeichnet werden muss, haben wir nicht die Möglichkeit, uns dessen zu erwehren.
Ja. Ja gut, das sind jetzt Dinge, die man aus dem Blickwinkel des Verbrauchers sieht. Aber die Podiumsdiskussion, die wir da vor ein paar Wochen hatten, die hat ja so einen Untertitel gehabt, Gefahr für die Demokratie. Wo ist jetzt die Gefahr für die Demokratie? Im Moment sehe ich die noch nicht.
Die besteht einzig und allein darin, dass eben die verschiedenen Interessen in den Verhandlungen nicht berücksichtigt werden. Hier werden schwerpunktmäßig die Wünsche der Industrie, der multinationalen Konzerne gehört und der Lobbyisten gehört und diejenigen, die dann nachher möglicherweise die Dinge ausbaden sollen, die bleiben außen vor. Das Problem ist, dass auch der Inhalt des Mandats, das der Europäische Rat auf den Weg gebracht hat, zu diesen geheimen Dingen gehört, die Öffentlichkeit nicht erfährt. Also es werden nur ausgesuchte Zwischenstände, Dokumente herausgegeben. Man kann das in einem abgeschlossenen Raum als ausgewählter Parlamentarier einsehen. Man darf es nicht fotokopieren, man darf es nicht fotografieren, man darf sich nur durchlesen und merken und man darf es gar nicht mit seinen Wählerinnen und Wählern kommunizieren. Es heißt angeblich, es wird dem Bundestag vorgetragen und es gibt dazu in den Ressorts öffentliche Veranstaltungen, die Öffentlichkeit soll informiert werden, aber ich kriege davon in der realen Situation überhaupt nichts mit. Also da liegt die Gefahr für die Demokratie und die Gefahr besteht auch noch in einem ganz speziellen Punkt. Wenn das Abkommen durchverhandelt ist, dann ist es und ratifiziert ist, dann ist es für die Mitgliedstaaten bindend. Das ist jetzt etwas, was man sagt, das ist normal, dass Verträge eingehalten werden. Das hört sich vielleicht nur relativ harmlos an. Aber dieses Abkommen wird einen Anwendungsvorrang vor dem europäischen Sekundärrecht, wie beispielsweise Vorverordnungen und Richtlinien, haben und was uns ganz besonders natürlich gegen den Strich geht, auch Vorrang vor nationalem Recht. Das heißt, es ist ein Ausverkauf unserer Grundrechte, ein Ausverkauf unserer demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten.
Demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten, Vorrang vor nationalem Recht. Ja, da bin ich bei dir, Heinrich. Erstmal so eine kleine Vorstellung und dann deine Antwort, deine Anmerkungen zu dem, was die Gabi gerade gesagt hat.
Ja, mein Name ist Heinrich Dübell. Ich bin Sprecher der Arbeitsgruppe Menschenrechte, Grundrechte und Bürgerrechte. Wir befassen uns in dieser Arbeitsgruppe mit dem Grundrechten, die wir haben, mit dem Grundgesetz allgemein und speziell eben mit den Grundrechten. Jetzt bezogen auf TTIP und das, was Gabi schon angesprochen hat, soll unser nationales Recht ausgehebelt werden. Außerdem dürfte dieses TTIP gegen den Bundesdatenschutz, also gegen das Bundesdatenschutzgesetz und gegen das Gesetz für die Informationsfreiheit verstoßen, denn von Information kann hier kaum die Rede sein. Es werden immer nur Teilchen preisgegeben. Das sogenannte Chlorhühnchen ist da ein Musterbeispiel, aber das ist in meinen Augen nur ein Ablenkungsmanöver und sonst nichts. Jetzt zurück auf unser Grundgesetz. Im Grundgesetz gibt es einen Artikel 101, in dem ganz klar drinsteht, Unzulässigkeit von Ausnahmegerichten. Und als ein solches sehe ich die Schiedsgerichte, die außerhalb der EU, außerhalb des Rechts in Deutschland entscheiden, ob ein Staat ein Gesetz erlassen hat, was die Investition der Herrschaften nicht stört. Und zwar in Form von finanziellen Verlusten, sprich die Klagen gegen den Staat. Und das Ganze wird nicht gerichtlich entschieden, sondern eben in diesem bewussten Schiedsgericht. Und das ist mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar, nicht mit unserer Verfassung.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das sind also Schiedsgerichte, in denen, ja, da müssen jetzt nicht mal Politiker drin sitzen. Ich sage jetzt mal Leute aus der Industrie, aus den Lobbys, ja, irgendwelche Anwälte von den Ganzen. Und sagen wir mal, unsere Regierung, egal ob auf nationaler oder regionaler Ebene, die hat, wie der Kölner so schön sagt, überhaupt nichts zu kamellen. Die haben gar nichts zu melden, sondern die machen das aus. Und wenn dann hier irgendwie, sage ich jetzt mal, die Stadt irgendwas verordnet, bleiben wir mal im regionalen Bereich, dann kann jemand kommen und sagen, ja, das wollen wir nicht, das widerspricht dem Geist von TTIP und ihr zahlt jetzt so und so viel oder ihr lasst es bleiben. Sehe ich das so richtig?
Das ist so. Es gibt schon Beispiele. Die Firma Vattenfall verklagt die Bundesregierung auf 3,5 Milliarden. Da geht es um die Einschränkungen im Braunkohlerevier in der Lausitz. Und das ist genau so, wird nachher dieses Schiedsgericht arbeiten und eben gegen den Staat, nicht gegen die Bürger, sondern gegen den Staat klagen. Und es sind, wie du vorhin schon richtig bemerkt hast, Rechtsanwälte, Leute aus der Industrie, Manager, aber kein einziger Richter. Und das ist absolut gegen unsere Verfassung.
Du hast jetzt Vattenfall genannt, also das hat jetzt mit TTIP noch gar nichts, das hat jetzt noch gar nichts, zumindest nicht direkt damit zu tun. Wieso können die überhaupt klagen? Wer gibt denen jetzt, sorry, wenn ich das jetzt so sage, das Recht, hier gegen Verordnungen zu klagen und auf einmal 3,5 Milliarden, da muss eine alte Frau lang für stricken, so viel Geld einfach einzuklagen. Wieso können die das, Gisela?
Ja gut.
Ja.
Gisela Glück-Groß, ich war schon öfter hier im Sender. Ich bin die Sprecherin vom politischen Stammtisch 13 in Ulm und war eine Mitveranstalterin der Veranstaltung vom 28. Juli und bin jetzt auch heute Abend Mitveranstalterin von dieser Bündnisgründung. Diese Frage nach dieser Firma Vattenfall, die hängt ja, oder diese Reaktion von Vattenfall, die hängt ja damit zusammen, dass nach diesen entsetzlichen Geschehnissen von Fukushima dieser Ausstieg aus der Atomenergie endlich vorangetrieben werden sollte. Und es sind auch einige Meiler stillgelegt worden. Und Vattenfall ist da auch wesentlich dran beteiligt und hat jetzt die Möglichkeit, den Staat auf zukünftige entgangene Gewinne zu verklagen. Das ist der Hintergrund und das ist auch möglich bei vielen anderen Konzernen, die dann in Deutschland investieren. Wir haben am 28. das ziemlich gut heruntergebrochen, auch auf den kommunalen Bereich, speziell auch Wasserprivatisierung, Bildungsprivatisierung, Privatisierung von Gesundheitsleistungen. Wenn irgendwann mal die Erkenntnis fruchten sollte in einer Kommune, in einem Land oder in einer Nation, dass bestimmte Investitionen, die zwar Wachstum bringen, aber andererseits die Entwicklung so entsetzlich beeinflussen, auch im Hinblick auf Endlichkeit unseres Planeten und der Ressourcen, wenn solche Erkenntnisse dann womöglich zu neuen Gesetzführungen führen, kann eine Firma, die bei uns oder ein Konzern, der bei uns investiert hat und meinetwegen seine Investitionen auf 85 Jahre im Voraus angelegt hat, kann dann auf entgangene Gewinne klagen und derjenige, der das bezahlt, ist dann nicht irgendeine Einzelperson, sondern es ist der Staat und damit auch alle Steuerzahler. Und dass das sich dann entsprechend auch in der Steuergesetzgebung auswirken wird, wenn bestimmte finanzielle Belastungen zu stemmen sind, das kann sich ja jeder Einzelne von uns ausmalen.
Aber das heißt doch letztendlich irgendwo, wenn ich das jetzt so höre, diese alte Geschichte, Gewinne privatisiert, Verluste sozialisiert. Das ist doch letztendlich sogar auf Verluste, die Firma jetzt noch gar nicht hat, sondern sagt, das wird mir egal. Also wie kann ich überhaupt hochrechnen, dass ich in 85 Jahren so und so viel Verluste mache? Kann ja sein. Also ich finde es absurd. Sorry.
Ja, haben wir das jetzt nicht schon erlebt seit 2008, seit der Weltfinanz- und Wirtschaftskrise? Das ist ein Prozess, der in Gang gekommen ist und der wird bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so weitergehen und sich vor allem noch potenzieren, wenn wir Bürger nicht endlich die Augen aufmachen und gucken, was kommt mit diesen Dingen auf uns zu.
Radio Free FM, die Plattform mit Rudi Arnold am Mikrofon. Und es geht heute um die Gründung des Regionalbündnisses Stopp TTIP. Ja, jetzt habe ich mich in den vergangenen Tagen auch so ein bisschen oder vergangenen Wochen über diese ganze TTIP-Geschichte informiert und habe dabei festgestellt, das TTIP kommt ja nicht alleine daher. Für mich, es sind drei Dinge, die irgendwie zusammenhängen. Irgendeine Troika, Dreifaltigkeit würde ich jetzt nicht sagen, das sollte ja eher positiv besetzt sein. Da gibt es noch CETA und TISA und in der Mitte das TTIP. Tja, was fangen wir mal mit dem CETA an? Denn die Entscheidung über CETA, die steht ja schon etwas früher als TTIP vor der Tür.
Stimmt, da muss man sagen, das wird schon eine Zeit verhandelt, ist auch durchverhandelt und steht im Prinzip vor der Ratifizierung oder wie immer das dann heißt, wenn die zuständigen Stellen das unterschreiben sollen oder das heißt nur mit Ja oder Nein darauf reagieren können. CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, schwieriger Titel, bedeutet ein Freihandelsabkommen zwischen den Ländern der EU und Kanada. Da ist ganz, ganz wenig öffentlich geworden, eigentlich gar nichts. Ich zumindest weiß nichts, was da drin steht. Im Prinzip mit dem gleichen Ziel, einfach die Handelsbeziehungen zu intensivieren und die Hemmnisse abzuschaffen. Was wir sicher wissen, ist, dass auch in CETA dieses ISDS, nämlich dieses Investor-State Dispute Settlement, also diese Investoren-Staatsstreitigkeiten verankert sind und dass da im Moment gerade die Bundesregierung etwas kalte Füße hat, deswegen zu unterschreiben. Wie es weitergeht, weiß ich nicht, wird die nächste Zukunft bringen.
Ja, da drängt sich mir der Verdacht auf, man macht, egal ob von Regierungspresseseite, wo auch immer, ein Riesengedöns, sage ich jetzt mal, um TTIP, TTIP, vorne TTIP, hinten, egal ob positiv oder negativ, auch negative Schlagzeilen sind Schlagzeilen. Und dann kommt CETA von hinten durch die kalte Küche.
Ja, also so kann man das sehen. Also ich sehe da eine unglaubliche Taktik und ich sehe da eine unheimliche Taktik und eine Augenwischerei auch dahinter, dass man jetzt den Fokus auch in allen Medien rauf und runter gibt es gute und weniger gute Informationssendungen darüber und es gibt auch Werbesendungen, es gibt auch Werbeartikel, dass das TTIP jetzt in aller Munde ist. Und klammheimlich aber diese Geschichte mit Kanada schon zu Ende verhandelt wurde und am 25. September, wenn es dann auch übersetzt ist in diese ganzen Nationalsprachen, in die nationalen Parlamente gehen soll zum Abstimmen. Das heißt also, nach der Sommerpause wird auch in unserem Bundesparlament abgestimmt über Pro oder Contra. Also Einzelteile von diesem Abkommen können überhaupt nicht nachverhandelt werden. Es kann entweder angenommen werden oder abgelehnt werden. Und vor kurzem ist jetzt in meinen Augen so eine Nebelkerze gezündet worden. Der Wirtschaftsminister Gabriel hätte gesagt, es kommt gar nicht in Frage, dass das unterzeichnet wird, solange dieses Investitionsschutzabkommen da drin verankert ist. Und was ich jetzt so die letzten 2 Tage gehört habe, geht eigentlich diese Schärfe auch schon wieder etwas zurück und es wird auch geworben dafür, jetzt endlich dieses Abkommen doch zu ratifizieren, denn pro oder contra, wohl oder wehe über dieses Abkommen ist letztendlich die Blaupause für TTIP und TISA.
Ja, und selbst wenn jetzt TTIP abgelehnt würde, Investitionsschutzabkommen ist ja auch drin, hat die Gabi gerade erzählt, beziehungsweise du hast, glaube ich, sogar bestätigt. Und man weiß ja jetzt immer, multinationale Konzerne. Das heißt, wenn ich jetzt angenommene US- oder sonst wie Firma bin und möchte mich mit dem Investitionsschutzzeug da irgendwie bereichern, dann mache ich halt eine Dependance in Kanada und schon kann. Kann ich doch klagen, ist doch eine wunderbare Sache, oder?
Ja, das ist ja jetzt schon so. Und es werden auch jetzt schon, es gibt ja auch dieses Abkommen zwischen den USA und Kanada. Und es klagen ja jetzt schon große Energiefirmen, weil in Kanada einige Gebiete von diesem berühmt-berüchtigten mit Grund berüchtigten Fracking, mit dieser Fracking-Methode, weil die da Energie abbauen wollten, beziehungsweise Gas aus tiefen Gesteinsschichten holen wollten und die Kanadier bestimmte Gebiete ausgenommen haben. Und da laufen jetzt schon riesen Investitionsschutzklagen.
Das heißt, Fracking würde selbst uns, aber wenn man noch so dagegen ist, ja dann letztendlich irgendwo auch ins Haus stehen.
Ja, aber sicher. Ja, sicher. Ja. Das steht auch in der ganzen EU uns schon ins Haus und die multinationalen Konzerne, ich glaube an erster Stelle Shell, stehen schon in den Startlöchern, wenn endlich mal diese ukrainische Streitigkeiten oder wenn die Krise gelöst ist und die EU die Finger auf der Ukraine hat, kann dann in der Kornkammer von der Ukraine mit der Fracking-Methode Gas gefördert werden.
Ja, und die stehen jetzt schon in den Startlöchern. Ja, und jetzt sind Ferien in vielen Bundesländern. Das heißt, die Proteste, ja, ist also vielleicht auch so eine Geschichte, dass man das schon doch kurz nach der Sommerpause schon verabschiedet. Oder ist das EU-weit so?
Du meinst jetzt dieses CETA?
Ja, ich rede von CETA.
Ja, das kommt kurz nach der Sommerpause in die Parlamente. Und wie lange die dann Zeit haben, sich da damit auseinanderzusetzen, das sind immerhin 1500 Seiten, das weiß ich nicht. Und vor allem, wie intensiv sich die Parlamentarier dann damit beschäftigen, das ist die andere Frage.
Ja, kriegen Sie
das an? Und das erleben wir ja auch in anderen Parlamenten. Da gibt es dann diese Vorlagen, über die man abstimmen muss, so kurzfristig vorher, dass sich Menschen überhaupt nicht richtig darin einlesen können und dann eigentlich wie die Lemminge abstimmen.
Ja, das heißt also letztendlich, ich sage es mal ein bisschen drastisch, also ich würde das dann am Abend des 24. September den Leuten geben. Das ist jetzt ein bisschen zu extrem, so werden sie es auch nicht treiben, aber um sie mal auf die Spitze zu treiben. Ja, Heinrich.
Also ganz so falsch, was du da gesagt hast, ist das nicht mit dem 24. Wir hatten während der Europameisterschaften Fußball letztes Jahr oder 2012, hatten wir das Gesetz, das neue Meldegesetz. Und das ging innerhalb von 43 Sekunden über den Tisch. Und zwar nachts um eins. Also es kann sehr wohl sein, dass man die 1500 Seiten am 24. zu lesen bekommt und am 25. muss man abstimmen.
Nee, am 25. geht es in die Ratifizierung.
Oder in die Ratifizierung. Ja, da möchte ich mich korrigieren. Also es ist gang und gäbe, auch bei uns leider, dass das ziemlich kurzfristig gemacht werden kann. Auch Änderungen werden so hineingeschoben. Und dann wundert man sich hinterher, worüber man eigentlich abgestimmt hat. Denn gestern hat das anders geklungen. Okay, das dazu. Bitte.
Vielleicht darf ich noch was ergänzen zu diesem Meldegesetz. Also ich bin ja privilegiert und mache meine Schreibtischarbeit zu Hause und habe da oft nebenher diese Bundestagsdebatten und die Abstimmungen mit dem Phoenix-Fernseher an der Wand, also mit dem Fernseher und dem Programm Phoenix, an der Wand und verfolgt es mit. Bei dieser Abstimmung über das Meldegesetz waren circa 30 bis 40 Parlamentarier vor Ort. Und wie viel sind eigentlich bei uns?
Darf ich korrigieren? 13.
13 sogar
13.
Nur. Und da fragt man sich ja auch wirklich, wo bleibt da die Demokratie, wenn 13 Hansel in einem Parlament, wo normalerweise 680 oder wie viel drin sitzen, über etwas abstimmen können, das die ganze Bundesrepublik bzw. ganz Deutschland und die ganze Bevölkerung betrifft. Ist das ein demokratischer Vorgang?
Ja, dann möchte ich doch mal so ein bisschen in die Debatte werfen. Demokratie, wenn man so am griechischen Ursprung nimmt, heißt es ja die Herrschaft des Volkes. Welche Möglichkeiten hat eigentlich oder hätte das Volk, um zum Beispiel gerade dieses CETA noch zu verhindern, dass man sagt, naja gut, wir wollen das nicht, deswegen macht man ja die ganzen Veranstaltungen. Welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt rechtlich?
Also wir selber als Bürger werden einmal in 4 Jahren gebeten, unsere Meinung abzugeben. Was in der Zwischenzeit passiert, haben wir gar keinen Einfluss drauf. Für diese Zeit gehörte eigentlich der schon lange diskutierte Volksentscheid, Volksbefragung, die Beteiligung der Bürger dazu. Dann würde sicherlich manches anders laufen. Also der Bürger hat nur die Möglichkeit, einmal in 4 Jahren seine Stimme abzugeben. Und bis dahin ist CETA und TTIP schon alles unterschrieben. Es ist auch so, dass es ein völkerrechtlicher Vertrag ist, der nachher nur wieder von zwei beteiligten Parteien geändert werden kann. Also man kann das nicht einseitig ändern. Das ist eine ganz schlimme Sache für unsere Demokratie, weil, ich hatte es vorhin schon gesagt, weil unser sowohl das Europarecht als auch das deutsche Recht und damit unsere Verfassung übergangen wird. Ich kann mich erinnern, die Frau Merkel hat in einem etwas anderen Zusammenhang gesagt, in Deutschland gilt deutsches Recht. Und das ist hier überhaupt nicht mehr. Das ist richtig, das wollte ich jetzt das Thema nicht gerade mit ansprechen, aber das ist richtig, es war im Zusammenhang mit der NSA.
Ja, aber warum macht man dann überhaupt noch Bündnisse, Initiativen gegen TTIP, CETA, TISA, wenn man sagen muss, hat ja eh keinen Wert, wir können nur alle 4 Jahre abstimmen, Volksentscheid gibt es nicht. Ja, Gabi, warum engagierst du dich denn so?
Ja, weil das einfach ein Angriff auf meinen Verstand ist, das habe ich schon in der Volkshochschule gesagt. Man kann, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt in diese Materie, einfach nicht still sitzen und das widerspruchslos über sich ergehen lassen. Es schaut so aus, als wenn die Eingriffsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger nicht existent werden. Ich würde aber trotzdem empfehlen, Einfluss zu nehmen auf die Mandatsträger, auf die Abgeordneten des Bundestages, auch auf die europäischen Abgeordneten und die Sorgen und Nöte vorzutragen. Wir machen ja das Bündnis heute Abend auch als starker Partner der Europäischen Bürgerinitiative, die es mit Abkürzung EBI jetzt Anfang September auf den Weg zu bringen, die Bürgerinitiative, kann das natürlich im Prinzip auch nicht stoppen oder aufhalten, aber wir haben dann die Möglichkeit, dieses Anliegen ins Europäische Parlament zu tragen, dort die Sorgen und Nöte vorzutragen und den Abgeordneten Informationen mit auf den Weg zu geben, die ihnen vielleicht eine Entscheidungshilfe sein können. Es kann nicht sein, dass ein Europäisches Parlament an Millionen von Unterschriften vorbei hier eine Entscheidung pro TTIP trifft und die Sorgen und Nöte der Bevölkerung außen vor lässt. Also es ist notwendig, innerhalb eines Jahres 1 Million Unterschriften aus 7 europäischen Ländern zu sammeln, wobei unsere Maxime oder unser Hinweis natürlich sein wird, nicht 1 Million Unterschriften in einem Jahr, sondern 5 Millionen in 3 Monaten. Denn ein Jahr können wir uns nicht Zeit lassen. Auch TTIP soll bis Ende des Jahres durchverhandelt sein und dann in die Ratifizierung kommen. Das heißt, wir müssen viel, viel zeitiger und möglichst noch mehr als wir 1 Million Unterschriften diesem Europäischen Parlament in der Europäischen Bürgerinitiative vorlegen.
Jetzt bin ich aber mal provokativ. Am 25. wird ja CETA ratifiziert, haben wir ja vorher festgestellt. Sehe ich da irgendwas falsch?
Es soll
falsch
in die Ratifizierung gehen. Und dann ist ja noch ein bestimmter Prozess möglich innerhalb der Parlamente. Also es wird ja durchaus auch besprochen werden in den Nationalparlamenten, wann dann die konkrete Unterschrift zu setzen ist. Darüber habe ich jetzt noch kein Datum gelesen.
Aber eilen tut es trotzdem.
Bitte?
Aber eilen tut das auch.
Eilen tut es allemal. Und vor allem immer wieder, wenn ich in der Öffentlichkeit mit Menschen spreche, hast du schon was gehört von TTIP? Was ist TTIP? Es ist noch so viel Unwissen in der Bevölkerung vorhanden, dass ich regelrecht erschrecke. Und vor allem, da appelliere ich auch an unsere Medien, hier ihre Pflicht zu tun, und zwar jetzt nicht nur unbedingt diese ganzen Nachteile aufzuzählen. Man darf durchaus auch die Befürworter zu Wort kommen lassen, aber ich finde, es muss ausgewogen sein und vor allem die Bevölkerung muss die Chance haben, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Wir haben genug Menschen, die haben nur ihre Tageszeitung, wenn überhaupt, und nicht die Möglichkeit, selbst im Internet zu recherchieren. Und auch für diese Menschen ist es notwendig, zu erfahren, was kommt auf sie zu.
Ja,
Gabi? Ja, momentan wird soll die Bevölkerung ja eingestimmt werden, dass sie dafür ist. Und es werden ihnen auch diese positiven Momente und Aspekte präsentiert. Es heißt ja, es wird mehr Arbeitsplätze geben, es wird mehr Wirtschaftswachstum geben, es wird jeder Bürger im Jahr 550 circa Euro mehr in der Tasche haben durch den Wegfall der Zölle.
Ab 2027.
Ja, und dann gibt es eigene Studien, die das Europäische Parlament in Auftrag gegeben hat. Und dann muss man erstaunlich einfach nachrechnen, dass die Zeiträume, für die diese Prognosen Gültigkeit haben, einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren haben. Das heißt, diese 0,5% Zuwachs am Wachstum in 10 Jahren heißt dann im Endeffekt, es gibt im Jahr 0,05% Wachstum. Und von den prognostizierten 20.000 Arbeitsplätzen in etwa im Jahr kann man ausrechnen, was da im Jahr übrig bleibt. Also wenn Sie bei 550 Euro Ersparnis im Jahr, da kann es sein, dass manche Rentenerhöhung Ihnen im Monat mehr Geld in die Tasche bringt als dieses riskante und mit vielen Risiken und Nebenwirkungen behaftete TTIP, TISA oder CETA.
Ja, jetzt ist ja das Stichwort Information genannt worden und ich denke, eines der Ziele dieser Bündnisse, die ihr in Memmingen und Umfeld schon gegründet habt, das Bündnis, das heute Abend in Ulm gegründet werden soll, ist auch die Information. Und genau über dieses Thema, auch über die Gründung des TTIP-Bündnisses heute Abend, da reden wir dann nach der Musik.
Bei der Planung von der Veranstaltung am 28. Juli in der Volkshochschule Transatlantische Freihandelsabkommen, Gefahr für die Demokratie, waren ja im Vorfeld schon 29 Initiativen, Parteien, Institutionen, Organisationen, die ihre Bereitschaft signalisiert haben, an solch einem Bündnis mitzuarbeiten. Und das ist natürlich phänomenal, denn auf diese Art und Weise verteilt sich ja dann auch diese Informationsarbeit auf mehreren Schultern. Und es sind nicht nur Einzelpersonen oder eine Initiative oder die Redaktion Mut von Radio Free FM, die dann an diesem Thema auch im Sinne von Bürgerbildung arbeiten, sondern man spürt, aus wie vielen Richtungen diese kritische Wachsamkeit kommt und das Bedürfnis, die Bürger zu informieren, weil da eben spürbar ist, dass noch viel zu wenig Bewusstsein vorhanden ist über diese Dinge, die da auf die Menschen zukommt.
Ja, das ist sehr wohl wahr. Ich war jetzt am vergangenen Samstag wieder im Zuge unserer Maßnahmen in Memmingen und im Unterallgäu am Infostand von 9 Uhr bis 13 Uhr. Wir hatten relativ viel Bürgerkontakt und es ist wirklich frappierend, wie wenig Information da ist, wie viel Gleichgültigkeit da unter den Leuten ist, weil sie meinen, das betrifft sie nicht. Es ist einfach nur mal ganz deutlich zu machen in der öffentlichen Arbeit, dass quasi alle privaten Lebensbereiche betroffen sein werden von diesen Freiheitsabkommen und dass es mitnichten so ist, dass es Vorteile geben wird, sondern die Unternehmen haben ganz originäre Interessen und es geht einfach nur darum, Gewinne zu maximieren und die Risiken zu minimieren. Und das Gegenteil dessen, nämlich die Risiken zu tragen und für diese Gewinnmaximierung zu sorgen, das ist der Part der Öffentlichkeit auf vielen Wegen. Und das müssen wir den Menschen deutlich machen. Und da müssen wir sehr, sehr viele Kontakte in der Öffentlichkeit pflegen. Wir müssen auf die Redaktionen der Medien zugehen und wir müssen eben versuchen, die Öffentlichkeit zu erreichen und zu sensibilisieren. Und ich möchte auch einfach nur mal verdeutlichen, wie wichtig es ist, diese Risiken noch mal zusammenzufassen. Also wir haben es schon breit diskutiert, diesen Investorenschutz. Ein ganz großes Problem, das praktisch die nationale Rechtsstaatlichkeit, die Setzung von Gesetzen aushebelt. Wir haben die regulatorische Kooperation. Das heißt, die Konzerne können im Vorfeld bereits auf die nationale Gesetzgebung Einfluss nehmen. Hier wird die Lobbyarbeit institutionalisiert. Ja, es gibt den Abbau von europäischen Schutzrechten. Auch darum haben wir schon kurz drüber gesprochen, über Umweltschutz, Arbeitsschutz, Verbraucherschutz, Tierschutz. Standards. Und da besteht eben bei der Harmonisierung, das ist so ein schönes Wort, Harmonie, wer will denn nicht Harmonie, aber bei der Harmonie besteht eben die Gefahr, dass auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner die Standards angepasst werden und dann gehören die europäischen Standards zu den Verlierern. Und wir haben auch das Problem, dass es eine rigorose Ausweitung dieser ganzen Anwendungsbereiche geben kann, auch nach Ratifizierung und dann ohne jede Zustimmung der Parlamente. Und was auch besonders schlimm ist, wir kennen Verträge, die haben eine bestimmte Laufzeit und dann überdenkt man, ob die erwarteten Schäden oder der erwartete Nutzen eingetreten ist und man überlegt, ob man Verträge verlängert oder ob man sie beendet.
Oder modifiziert.
Oder modifiziert. Aber dieser Vertrag, der hat sogenannte Ewigkeitsklausel. Das heißt, es lässt sich nicht rückgängig machen, es lässt sich nicht stoppen, nur wenn eben zwei Drittel dann zustimmen und diese zwei Drittel werden sie einfach nicht zusammenbekommen. Also da gibt es einen unglaublichen Informationsauftrag, den wir uns als Bündnis ja antun wollen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir einen breiten Bürgerwiderstand brauchen und der Politik, die das entscheiden soll, das Signal geben müssen. Wir wollen nicht informiert werden, sondern wir wollen eingebunden werden in das, was verhandelt wird.
Da darf ich vielleicht noch was ergänzen. Es gab vor kurzem ein Grummeln, ein großes Grummeln auf einer Seite des Blätterwaldes und eine unwahrscheinliche Zustimmung auf der anderen Seite des Blätterwaldes, und zwar als dieses fertig verhandelte WTO-Abkommen mit Indien, von Indien nicht ratifiziert wurde, also nicht unterschrieben wurde, weil in diesem Abkommen darin gestanden hätte, dass bestimmte Vergünstigungen, Subventionen, was die Unterstützung von Ärmeren mit Nahrung betrifft, nicht mehr gewährleistet gewesen wären. Indien hat abgelehnt und in der Südwestpresse stand Katerstimmung im Welthandel. Indien lässt unterschriftsreifes WTO-Abkommen platzen. Leidtragende wären die Entwicklungsländer. Und es ist einfach schlichtweg eine Fehlinformation. Denn die Armen in diesen Entwicklungsländern sind in diesem Fall nicht die Verlierer, dass man nicht ratifiziert hat, sondern die Gewinner. Und auch wieder von meinem heißgeliebten Leitartikelschreiber Helmut Schneider, der eigentlich in meinen Augen wirklich auf Werbetour für sämtliche Freihandelsabkommen unterwegs ist, steht dann da unten so ein zynischer Satz, wie er zynischer nicht sein kann. Das Freihandelsabkommen zwischen USA, also jetzt als Kommentar zu diesem Nichtratifizieren des indischen Handelsabkommens. Das Freihandelsabkommen zwischen USA und Deutschland dreht sich um Chlorhühnchen, die nicht auf den Tisch kommen sollen. In den armen Regionen der Welt geht es darum, dass überhaupt Hähnchen auf den Tisch kommen. Und dazu muss ich gleich noch ergänzend sagen, dass heute Mittag auf Phoenix eine Dokumentation kam, wie entsetzlich die afrikanische Geflügelwirtschaft kaputt gemacht wird mit bestimmten Subventionen, die hiesige oder auch europäische Geflügelzüchter kriegen, und natürlich ihren ganzen Müll, dieses, was europäische Verbraucher nicht auf dem Teller haben wollen,
die Abfälle sozusagen
in Afrika unter die Menschen bringen. Die können dann auf diese Art und Weise sich die Entsorgungsgebühr sparen, weil das eigentlich ein Abfall wäre, und werfen das dort auf die Märkte und damit werden die dortigen Geflügelproduzenten kaputt gemacht. Ist das eine Entwicklung, die wir für gut heißen können?
Also du erwartest jetzt sicherlich keine Antwort auf diese rhetorische Frage. Naja, natürlich nicht. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Geschichte mit Indien zurückkommen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hängt das auch so ein bisschen mit dem Investitionsschutz zusammen. Das heißt, die Armen werden ja, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die von der Regierung bezüglich ihrer Nahrungsaufnahme subventioniert werden, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können. Und dass jetzt jemand kommt und sagt, die kriegen Subventionen, entweder möchte ich auch die Subventionen oder die werden abgeschafft, sodass ich selber das Geschäft zum Beispiel mit dem sauberen Wasser mache.
Ja, also dazu ist zu sagen, das ist eine WTO-Verhandlung gewesen, World Trade Organization, Welthandels- oder Organisation, WHO, wie wir sagen. Und die ist ja vor Jahren in Doha zu Ende gegangen, weil keine Einigung stattgefunden hat. Der Grund war, die Schwellenländer und die armen Länder sind nicht, haben nicht die Rechte bekommen, auf den Markt global zu gehen, wie umgekehrt. Also dieses CETA, das TISA, das TTIP sind jetzt meines Erachtens nach ein Versuch, bilateral Abkommen zu schließen, während die WTO die gesamte Welt global gesehen hat und global verhandelt hat. Wird jetzt CETA, wie gesagt, zwischen Kanada und USA, TTIP zwischen USA und Europa und TISA
zwischen USA, Europa und 22 weiteren Wirtschaftsnationen.
Ja, so ein bisschen ist das, wenn ich das jetzt höre, WTO, WHO gescheitert und jetzt macht man Salamitaktik.
Okay? Ja, Salami, so könnte man sagen, ja. Also ich kann nur jedem, wer sich für das Thema interessiert, raten, heute Abend mit dabei zu sein, wo wir dieses Bündnis gründen. Und jeder ist herzlich willkommen.
Vielleicht nur abschließend, wir sind ja nicht nur gegen etwas, sondern wir sind ja auch für etwas. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch sagen, was wir stattdessen wollen. Und da gibt es die Initiative des alternativen Handelsmandates, das einen ganz einfachen Satz in den Mittelpunkt stellt. Wir wollen den Menschen und den Planeten vor die Wirtschaft stellen.
Ja, denke ich, Gisela, du bist ja einer der Mitinitiatoren für diese Podiumsveranstaltung vor knapp zwei Wochen. Wie wird denn heute Abend das Ganze ablaufen? Erst nochmal, wo sind denn die Ulmer Stuben? Wissen ja nicht alle. Einfach ein paar Infos rund um die Veranstaltung heute Abend, um die Gründungsveranstaltung des Bündnisses gegen TTIP.
Also am 28. bei dieser Veranstaltung in der VH hat sich ganz kurzfristig ein Vorbereitungskreis gegründet, zu dem wir drei gehören, der Heinrich Dübel, die Gabi Schimmer-Göris und ich und der Theo Düllmann von Genfrei Ulm und der Ralf Stolz von der Xaver Merck von den Linken. Wir gemeinsam haben für heute Abend eine Tagesordnung erstellt, die wir dann mit den Anwesenden abarbeiten werden. Wir haben auch Beitrittserklärungen für das Bündnis dabei. Wir werden heute Abend auch über den Namen dieses Bündnisses befinden, ob es jetzt Großraum Ulm-Neu-Ulm heißt oder Alb-Donau-Iller oder Iller-Donau. Und ich denke, das werden wir mit den Anwesenden dann entscheiden. Und dann sollen heute Abend auch schon Informationen gesammelt werden. Wer hat schon Initiativen geplant und wie können wir die dann auch alle koordinieren? Und warum das Ganze jetzt so drängt auch, das ist die Tatsache, wie es die Gabi vorhin schon erwähnt hat, dass im September, wenn es denn genehmigt wird, diese Unterschriftsammlung für die Europäische Bürgerinitiative beginnen soll, wo dann innerhalb eines Jahres diese entsprechenden Stimmen gesammelt werden müssen. Und dazu braucht es noch viel, viel Öffentlichkeitsarbeit, viele, viele starke Schultern. Und nicht zu vergessen, zu erwähnen. Es gibt inzwischen einen internationalen Aktionstag am 11. Oktober. Und zwar nicht, ich glaube sogar weltweit, habe ich jetzt heute irgendwo gelesen, aber zumindest mal europaweit von diesen ganzen aktiven Bündnisbetreibern wie ATTAC, wie BUND, wie Mehr Demokratie e.V., wie Umweltinstitut München. Also es sind unglaublich, und vor allem die Österreicher sind da auch sehr, sehr, sehr aktiv am Mitwirken für diesen 11. Oktober, für diesen europaweiten internationalen Aktionstag. Mhm. Und um dafür auch Kräfte zu bündeln, dazu ist es notwendig, dass wir jetzt hier in der Umgebung dieses Bündnis auf den Weg bringen, damit wir uns gegenseitig stützen und auch unterstützen können und die Bevölkerung informieren.
Das war jetzt also ein ganz klarer Aufruf an euch da draußen, dass ihr heute Abend um 19 Uhr in die Ulmer Stuben kommt. Die Ulmer Stuben, für alle, die es nicht wissen, in der Nähe vom Hauptbahnhof, Zinglerstraße, genauer gesagt.
Adolf-Kolping-Platz 11 nennt sich's. Mhm. War früher Zinglerstraße 11.
Ah ja, jetzt heißt es Adolf-Kolping-Platz. Also fürs GPS-Navi und so weiter muss man Adolf-Kolping-Platz eingeben. Ja, damit wären wir am Ende, oder wolltest du gerade noch was sagen?
Ja, Parkmöglichkeiten sind dann auch im Deutschhaus und im Fischerviertel-Parkhaus. Vor dem Haus direkt gibt es ein paar wenige für Hotelgäste. Das ist ja ein Hotel, die Ulmer Stuben.
Gut,
und
dann...
wir freuen uns auf rege Teilnahme.
Dann danke ich euch, dass ihr da wart. Wünsche der Gründungsveranstaltung viel Erfolg und natürlich auch, wenn die Initiative zustande gekommen ist, viel Erfolg für die Initiative. Dankeschön, dass ihr da wart.
Danke. Tschüss. Also, tschüss.